Ja, danke, Ingo. Herzlich willkommen bei uns. Guten Abend zusammen. Wir diskutieren auch über die Ergebnisse, soweit wir sie bislang kennen, der Landtagswahlen in Bayern und in Hessen. Aber auch wir haben im Blick, was in Israel geschehen ist. Und dazu sind heute Abend bei uns die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken, der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft Cem Özdemir von Bündnis 90 Die Grünen, die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende und Bildungsministerin in Schleswig-Holstein Karin Prien, der stellvertretende Chefredakteur von Welt und Welt am Sonntag, Robin Alexander, ist da und die Politikwissenschaftlerin und Sprecherin des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt, Nicole Deitelhoff. Herzlich willkommen Ihnen allen, freue mich, dass Sie da sind. Und Frau Deitelhoff, Sie waren vor kurzem erst bei uns, da haben wir genau diskutiert über den Fall Aiwanger, die Flugblatt-Affäre, die auch Markus Söder gerade im Interview angesprochen hat. Ergebnis all dessen, was eingezahlt hat auf den Wahlkampf, auf die Wahl, auf die Ergebnisse heute, ist nun, die Republik rückt nach rechts. Kann man es so einfach sagen?
Also man kann zumindest sagen, dass in diesen beiden Bundesländern wir eindeutig sehen, dass rechte Kräfte stärker geworden sind. Sowohl in Hessen als auch in Bayern, insbesondere natürlich die AfD, in Bayern noch dazu die Freien Wähler. Von daher, das stimmt auf alle Fälle.
Mhm. Nun hat Herr Söder gesagt, na ja, da kam ja die Flugblatt-Affäre. Hatte er da keinen Anteil dran?
Doch, ganz, ganz sicher. Also es ging ja auch um die Frage in der Flugblatt-Affäre, wie geht man damit um? Wie geht man mit dem Vorwurf, dass Herr Aiwanger dieses antisemitische Flugblatt damals in seinem Ranzen gehabt hat? Und dann gab es ja ein sehr langes Hin- und Her-Lavieren, bis es dann schließlich zu den 25 Fragen kam, die der Ministerpräsident von Herrn Aiwanger beantworten ließ. Die Antworten auf diese Fragen, ich glaube, das wurde unisono in den Medien auch so diskutiert, waren nicht ganz zufriedenstellend. Sie waren inkonklusiv, könnte man vielleicht am ehesten noch dazu sagen. Und dennoch gab es dann eben letzten Endes die Entscheidung, man nimmt das hin und lässt ihn im Amt. Und es war sicherlich auch aus der Angst heraus, die die CSU umgetrieben haben dürfte, dass man ansonsten einen Märtyrer schafft und die Freien Wähler noch viel stärker profitieren würden. Dieses Kalkül, könnte man durchaus sagen, ist aufgegangen. Die Freien Wähler haben weniger stark profitiert, als viele angenommen haben.
Die AfD ist in Bayern auf dem zweiten Platz, in Hessen ist sie das auch, Robin Alexander. Markus Söder hat heute Abend schon gesagt, gerade im Interview mit den Tagesthemen in anderer Form auch nochmal, hat gesagt, seine Aufgabe läge jetzt darin, Land und Demokratie zusammenzuhalten. Vorher am Abend hatte er gesagt, die Demokratie zu schützen. Sagt er das, um von seinem eigenen sehr schlechten Ergebnis abzulenken, oder ist die Demokratie tatsächlich in Gefahr?
Da wäre ich etwas vorsichtig. Ich finde, da kommt oft so ein hoher Ton rein. Also bei der Partei von Herrn Özdemir kommt das besonders schnell, aber irgendwie hat die CSU das jetzt übernommen, weil auch die AfD ist demokratisch gewählt. Und das finde ich dann schwierig.
Aber in Teilen rechtsextrem.
Ja, aber man kann ja sagen, sie ist in Teilen rechtsextrem, aber trotzdem ist sie angetreten und sie ist gewählt. Und das muss man dann auch mal zur Kenntnis nehmen. Und ich glaube, an hohen Tönen gegen die AfD oder auch an klaren Tönen, die richtig sind, hat es nicht gefehlt. Also ich glaube, da den Ton noch höher zu drehen, ändert nichts.
Was meinen Sie mit den Ton höher zu drehen? Also stärker anzugreifen oder die Sache zu überhöhen?
Jetzt ist doch gewählt und es ist erkennbar, dass Leute sich für die AfD entschieden haben, obwohl bekannt ist, was diese Leute teilweise im Schilde führen. Das steht in den Zeitungen, das haben die Politiker gesagt, sie sagen es in ihrer Sendung, ist nicht geheim. So, also muss die Ursache ja woanders liegen. Und dann glaube ich schon, dass man überlegen sollte, wie man eine Politik gestaltet, die das, was dieser Partei Leute zutreibt, bearbeitet. Das erscheint mir rational.
Und was ist nun die Lehre aus den beiden Landtagswahlen heute Abend?
Was Markus Söder im Interview gesagt hat, dass es an der Migration liegt, das ist natürlich kein 1:1 Zusammenhang. Mhm. Aber das Gegenteil, dass es egal wäre, wie viele Leute nach Deutschland kommen und wie damit umgegangen wird, dass das egal wäre für das, was rechtspopulistisch passiert, das kann man nicht ernsthaft glauben. Das, in jedem europäischen Land ist es anders. Das heißt, es muss Lösungen geben, dass die Bevölkerung sieht, wir adressieren ein Problem, das ihr seht, und wir bieten dafür eine Lösung an und dann passiert auch etwas.
Frau Esken, in beiden Ländern muss man sagen, das kann man jetzt erstmal ja alles den Zahlen nach zusammenfassen, kann die Union den Ministerpräsidenten stellen. In Hessen Boris Rhein, in Bayern haben wir ja gesehen, Markus Söder. In beiden Ländern gewinnt die AfD hinzu, erreicht Höchstwerte, die sie bislang nie hatte, kommt in beiden Ländern auf Platz 2. Hinzu gewinnen die Freien Wähler in Bayern. Dagegen verlieren auch in beiden Ländern die im Bund regierenden Ampelparteien deutlich, wirklich deutlich. Warum erreichen Sie mit Ihrer Politik die Menschen nicht mehr so, wie Robin Alexander es gerade entwickelt hat, dass man ihnen eine Politik anbietet, die ihre Probleme löst?
Also ich glaube, dass die Ampel durchaus sich mit den Problemen der Menschen beschäftigt, mit einem zukunftsfähigen, lebensfähigen Planeten zum Beispiel, also mit Klimaschutzpolitik, aber natürlich auch mit einer, die eben in allen Landesteilen in Stadt und Land umsetzbar ist und die auch leistbar ist für alle, also sozial ausgewogen. Das ist schon ein Ansatz, den die Ampel deutlich fährt. Wir haben ja auch reichlich Sozialpolitik.
Glauben
gerade
Sie oder sehen Sie das irgendwo nachgewiesen? Sie sagten, ich glaube, dass
es so ist. Das sehe ich durchaus. Man sehen wir ja auch in dem, wie die Bertelsmann-Stiftung die Bilanz, Halbzeitbilanz dieser Regierung beurteilt. Mhm. Ganz deutlich so, dass die Ampel anders mehr als andere Regierungen in der Vergangenheit innerhalb von 2 Jahren in der ersten Hälfte eben schon umgesetzt hat an Projekten. Und wir haben nebenbei, möchte man nicht sagen, denn es stand oft sehr im Vordergrund, ja noch Krisen gelöst. Nämlich noch sozusagen die auslaufende Corona-Krise und gleichzeitig eben den Überfall Putins auf die Ukraine und die Energieproblematik.
Und warum zahlt das alles nicht auf bessere Ergebnisse für Sie ein? Denn eigentlich muss man sagen, kann man noch eine deutlichere Absage bekommen an die eigene Politik, auch an die Bundespolitik, als wenn man mit einer Bundesinnenministerin antritt, die zuständig ist für eines und gerade am Schluss des Wahlkampfs vielleicht sogar für das Thema, was die Menschen bedrückt, nämlich Migrationspolitik. Und die kommt dann ins Ziel mit -4,7%.
Also ich bin nicht sicher, ob tatsächlich die Migrationspolitik und die Migration als solche das Problem ist, dass alle Menschen sehr bedrückt oder ob es nicht vielleicht auch Zukunftsängste sind, angesichts dessen, wie viele Veränderungen, wie viele Krisen wir derzeit erleben, wo man nicht sicher weiß, wohin geht es eigentlich, nicht nur mit diesem Land, sondern mit unserer Welt, die geopolitische Unsicherheit und so weiter. Ich glaube, dass da viel auch Verunsicherung und auch Veränderungsmüdigkeit und Krisenangst drinstecken in der allgemeinen Stimmung. Und dann ist es eben so, dass die AfD für all diese Probleme, die wir haben, eine einfache Lösung zu bieten hat. Es ist keine Lösung, aber zumindest scheint es so. Eine einfache Antwort auf eine komplexe Problemlage. Wir haben durchaus aber komplexe Antworten und die sind eben nicht so leicht transportierbar gegen eine emotionale, auf Empörung ausgerichtete Antwort, nämlich die Migranten sind schuld.
Naja,
die AfD, wenn ich das vielleicht sagen darf, Herr Alexander, die AfD ist, mag eine demokratisch gewählte Partei sein, aber sie ist keine demokratische Partei. Sie ist eine regelrecht antidemokratische Partei und das müssen wir schon auch sagen. Eine Partei, deren Abgeordnete Reichsbürger in den Bundestag schleust, die dann dort auskundschaften, wie ihre Umsturzpläne umzusetzen sind. Das ist für mich keine demokratische Partei. Insofern darf man den Unterschied schon machen.
Aber das hilft auch nichts. Also die Artikel
AfD. Nein, aber sagen muss man es trotzdem.
Also die Artikel über die AfD, was dort alles vorkommt, haben wir alle bei uns in der Zeitung x-mal geschrieben. Steht im Internet bei der Konkurrenz
Ordnung,
auch.
Aber ich bitte Sie trotzdem, das nicht zu sagen.
Aber Sie sind ja nicht die Journalistin.
Nein.
Schauen Sie, Sie kommen wieder ins Semantische. Das ist wieder, wer hat nach Vornamen gefragt? Ist es demokratisch oder nur demokratisch gewählt?
Ich habe gar
gewählt?
Nicht davon gesprochen,
das
was ich gesagt habe, sondern
ist
ich
habe Terminologie.
Sie sollten es nicht sagen. Sie sollten nicht sagen,
ja, glauben
AfD,
Sie, wenn ich sage,
die AfD ist eine demokratische Partei. Das sollten wir nicht sagen, weil es nicht stimmt.
Sie gehen auch weg, Frau Esken, von den Fragen, die ich Ihnen gestellt habe. Und das ist vielleicht der falsche Weg. Denn hingeguckt nochmal auf die Frage, die ich gestellt habe. Bieten die Ampelparteien in Sonderheit die SPD, deren Vorsitzende, sie sind wirkliche Lösungen an für Probleme? Sie haben gesagt, Migrationspolitik ist vielleicht gar nicht das drängendste Problem. Es ist aber eines, was die Menschen bedrückt. Die Zahlen weisen es nach. Ja. Infratest DIMAP hat in der zurückliegenden Woche Fragen gestellt. 72% der Befragten, das ist natürlich eine satte Zahl in Hessen, und 83% der Befragten in Bayern wünschen sich eine, Zitat, grundsätzlich andere Asyl- und Flüchtlingspolitik. Politik damit weniger Menschen zu uns kommen. Sprich, die sind überhaupt nicht einverstanden mit dem, was sie im Moment von Frau Faeser, die zuständig ist, angeboten bekommt. Und sehen da nicht eine Lösung für ihr Problem. Ihre Lösung wäre, es sollen weniger Menschen kommen.
Die Ampel hat ja tatsächlich in ihrem Koalitionsvertrag auch eine andere Asyl- und Migrationspolitik angekündigt bzw. vereinbart und hat sich darauf auch auf den Weg gemacht. Da geht es darum, die Asylverfahren zu beschleunigen.
Kann sein, dass die Wählerinnen und Wähler im Moment nicht genau nachgelesen haben, was im Koalitionsvertrag steht, sondern die wollten was sehen.
Ja, und natürlich, und die Bertelsmann-Studie hat ja auch genau dazu auch geforscht und hat eben auch gesagt, da sind Dinge umgesetzt worden. Wir haben Asylverfahren beschleunigt, wir haben die Rückführungen erhöht, soweit es möglich ist, und wir wissen alle, dass da andere Dinge notwendig sind.
Aber Frau Esken, warum kommt es nicht an? Warum kommt es bei den Menschen nicht an? Warum sagen die nicht, die SPD macht eine super Politik?
Nancy Faeser ist es anders als ihren Vorgängern, Herrn Seehofer oder Herrn de Maizière, gelungen, eine europäische Einigung für ein neues europäisches Asylsystem herbeizuführen. Das muss aber noch umgesetzt werden. Jetzt ist die Einigung gelungen, jetzt muss es umgesetzt werden im Trilog. Und dann wird es auch möglich sein, dadurch eben die Zahlen zu begrenzen. Aber es kommt ja vor allem darauf an, dass wir eben in Deutschland es möglich machen, dass diejenigen, die wirklich Schutz brauchen, und wir stehen zum Asylrecht und wir stehen zur Genfer Flüchtlingskonvention und auch zu den internationalen Verpflichtungen, die wir haben, dass wir denen eben auch helfen können. Und deswegen müssen die, die nicht bleiben können, natürlich auch wieder gehen.
Kann Nancy Faeser jetzt einfach weiter Bundesinnenministerin bleiben?
Nancy Faeser ist diejenige, die jetzt Migrationsabkommen vorbereitet mit anderen Ländern.
Gestärkt durch den zurückliegenden Wahlkampf. Kann sie es einfach bleiben?
Also ich persönlich würde, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen seltsam kommt, eine Lanze für Nancy Faeser brechen, auch wenn sie die Verliererin des Tages ist. Weil das hat doch nicht diese Frau alleine verschuldet. Mhm. Also ich erinnere noch, in der Flüchtlingskrise von Angela Merkel hatte Thomas de Maizière, der Innenminister, eine sehr, sehr schlechte Presse. Also die Idee, dass ein Innenminister alleine Kraft und so am Machtwort das alles machen kann. Und das Irre ist ja, die Ampel hat sich ja bewegt. Ja, also die Ampel hat in Europa zugelassen, dass die Außengrenzen befestigt werden. Die Parteien, die hier sitzen, die immer gesagt haben, keine Zäune, haben gesagt, oh, macht mal Zäune, wir lassen uns nicht dabei ganz laut erwischen, aber wir sind dabei. Jetzt gibt es bald diese Einrichtung an der Grenze. Mhm. Als Herr Seehofer das mal vorgeschlagen hat, hat die SPD und die Grünen CETA und Mordio gerufen. Jetzt ist das ein SPD- und Grünen-Konzept. Jetzt hat gerade Olaf Scholz per Machtwort die eigene Außenministerin gezwungen, der Krisenverordnung zuzustimmen und hat nach einem Treffen mit Giorgia Meloni, der italienischen Rechtspopulistin, in Granada gesagt, er könnte sich vorstellen, dass das Finanzieren von privater Seenotrettung, was ja im Bundeshaushalt steht, seit die Ampel regiert, nicht mehr lange darin steht. Also die Ampel bewegt sich ja, hätte ja niemand für möglich gehalten. Nur erkennbar wollen die Leute noch mehr, und ich glaube, sie wollen auch ein Konzept und sie wollen es auch erklärt haben.
Herr Özdemir, Sie sind Bundesminister in diesem Kabinett, wissen, dass das Ansehen der Bundesregierung nicht erst seit heute, seit gestern, seit vor, sondern seit Wochen schon relativ mies ist. Die Vertrauenswerte sind schlecht, Zufriedenheit gering. 69% der Befragten in Hessen und 77% in Bayern zeigen sich wenig oder gar nicht zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung. Ihr Spitzenkandidat in Hessen, Tarek Al-Wazir, der hatte sich das anders vorgestellt. Überall selbstbewusst plakatiert Ihr Ministerpräsident und sah sich da schon. Haben Sie dem den sicher geglaubten Erfolg jetzt vollständig verhagelt, dadurch, dass es nicht gelungen ist, irgendwann mal umzusteuern und mehr Zufriedenheit zu erreichen?
Ich will da nicht drum rumreden. Das hat sehr viel, glaube ich, mit der Bundespolitik zu tun und nicht so viel mit der Landespolitik. Das ist nicht in Hessen vergeigt worden, sondern das war schon auch wir, das waren die Ampel. Da kann man ja nicht drum herum diskutieren. Die Wahlergebnisse sind einfach eindeutig. Auch wenn die Grünen vielleicht mit dem blauen Auge davon gekommen sind, alle drei Ampelparteien haben verloren. Das zeigt, Saskia Esken hat recht, wir sind besser als unser Ruf. Umso ärgerlicher, dass wir so wenig draus machen, weil an sich die Chance, soziale Gerechtigkeit, Freiheit und ökologische Modernisierung zusammenzubringen, dafür gibt es ja Mehrheiten in der Gesellschaft. Und dass wir das wirklich schaffen, dass der Streit alles dominiert, das liegt an keinem anderen als an uns. Das muss man einfach zugeben.
Jetzt bin ich sehr gespannt. Und wo ist der Fehler, Herr Özdemir? Das finde ich toll,
dass Sie hingucken. Ich sage ja gerade, ich bin sehr gespannt, wie es jetzt morgen weitergeht, weil wir sagen das ja immer und machen dann genauso weiter. Ich hoffe, dass das jetzt...
Aber Sie werden irgendeine Idee haben, längst.
Naja, die Idee ist doch einfach, dass ich den Erfolg des anderen auch als meinen Erfolg betrachte. Nur so kann man erfolgreich regieren. Das ist übrigens das, was in Hessen Grüne und CDU ganz gut zusammen hingekriegt haben. Die haben ja kaum gestritten. Und was übrigens, wenn ich das noch sagen darf, es gibt ja noch einen weiteren Wahlverlierer, das ist Herr Söder. Mhm. Ich meine, ich kann mir noch an Zeiten erinnern, da ging es bei der CDU darum, 50 plus X, wie viel ist das X? Jetzt geht es darum, wie viel unter 40%. Und der Mann, ich meine, der ist ja so frei von Demut. Ich meine, als Politiker hat man Macht und Verantwortung. Aber damit kommt doch immer auch einher sowas wie Demut vor der Macht und Verantwortung. So völlig frei von jeder Art von Selbstkritik. Der hat einfach mal kurz die Grünen in Bayern ausgebürgert. Ich finde, die CSU gehört zu Bayern.
Er hat
Bayern,
gesagt, die haben kein Bayern gehen, glaube ich. Ne? Also ja, sie aber, durften, glaube ich, bleiben.
Also
oder?
Schauen Sie mal, für mich sind erstmal die demokratischen Mitbewerber und Mitbewerber, Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir uns streiten, wer die besseren Rezepte hat. Aber sie sind keine Feinde. Wenn man so redet, zahlt es am Ende nicht bei Demokraten ein. Es zahlt am Ende immer bei denen ein, von denen wir, glaube ich, alle miteinander nicht wollen können, dass sie stärker werden. Und auch das ist doch eine Lehre. Und ich bin mal gespannt, ob die Union die Lehren draus zieht. Ich will auch gar nicht drum herum
reden. Aber Sie müssen auch lernen.
Ja, natürlich. Robin Alexander hat ja recht. Es hat die Kombination aus wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die Angst vor Abstieg, und Zuwanderung ist toxisch. Und wir haben nicht den Eindruck gemacht, zu jedem Zeitpunkt, dass wir genau wissen, wer kommt, wer ist da, wie viele Leute sind da. Haben wir die richtigen Lehren aus 2015 gezogen? Was die Digitalisierung von Ausländerbehörden angeht, nein. Und das zweite Problem, die Bilder, die wir jetzt gesehen haben in Neukölln, die helfen auch nicht. Das ist wie ein Wahlaufruf für die AfD. Und auch das muss besser
laufen. Sie meinen gestern Abend die Jubelkundgebungen
in Israel,
zu einer
die Hamas und Islamic Dschihad und wie diese Verbrecher alle heißen, Israel an. Und wenn die deutsche Staatsräson nicht nur was für Sonntagsreden sein soll gegenüber Israel, dass das Existenzrecht existenziell für Deutschland ist, dann kann es nicht sein, dass auf deutschen Straßen Menschen jubeln, weil Israelis ermordet werden, vergewaltigt werden und entführt werden. Und das hilft nicht uns, das hilft nicht den Demokraten, das hilft denen, wie gesagt, von denen wir nicht wollen können, dass sie stärker werden. Ich sag
aber
mal, solche Bilder, wenn die sich nicht ändern, dann wird die AfD nächstes Jahr bei den Wahlen noch bessere Ergebnisse erzielen.
Ich will dabei bleiben, denn die Grünen hatten ja tatsächlich mal die Ambition, tief in die Mitte der Gesellschaft hineinzuwirken, Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zu stellen, Kanzlerinnen zu stellen. Wodurch haben sie den Anschluss verloren? Mehr noch, wie ist es passiert, wenn wir uns auf die Wählerwanderung, wenn wir uns die kurz anschauen, die vorläufigen, welche haben wir da aus Hessen zum Beispiel, da gehen 7.000 ehemalige Grünen-Anhängerinnen, Anhänger, Wählerinnen, Wähler zur AfD. Ich dachte, das ist unmöglich.
Ja, wir hatten davor ein Wahlergebnis, ich glaube, von um die 19%. Und wenn man da verliert, verliert man logischerweise in alle
Richtungen. Aber an die AfD?
Ich glaube, dass die AfD einen Teil Wählerschaft hat, der, glaube ich, für uns nicht oder kaum zu gewinnen ist. Das sind Leute mit einem relativ geschlossenen rechtsradikalen Bild. Aber sie hat auch Wählerinnen und Wähler, die da hingehen wegen Protest. Und da muss man sich schon auch selbstkritisch an der eigenen Nase fassen, was wir da falsch gemacht haben. Ich will es mal so sagen, bei aller Kritik an uns, an der Ampel, bei aller Kritik an Herrn Söder in Bayern, nichts davon rechtfertigt, AfD zu wählen. Wenn man mit der Ampel unzufrieden ist in Hessen, konnte man Herrn Rhein wählen, haben ja viele gemacht. Mhm. Wenn man in Bayern unzufrieden ist mit Herrn Söder, dann konnte man von mir aus die etwas freidrehenden Freie Wähler wählen. Es gab eine Alternative. Wir reden jetzt die ganze Zeit über die AfD. Das Reden über die AfD
wir reden auch über
macht
die Ampel.
Sie nicht schwächer. Sondern ich glaube, dass wir den Leuten zeigen, wir haben das im Griff. Wir nehmen das Problem ernst. Diese Wahl reden wir nicht schön, sondern ab Montag beginnen wir das, was uns die Leute bestätigen, dass wir Deutschland gut durch den Winter gebracht haben, jetzt auch ernst und präsentieren Lösungen, wie diese Bilder in Neukölln sich nicht wiederholen. Wir präsentieren Lösungen, wie wir dafür sorgen, dass jetzt wir zum Beispiel im Umgang mit muslimischen Verbänden in Deutschland künftig das Samthandschuhe mal weglassen. Das gilt übrigens für alle demokratischen Parteien. Da ist keine demokratische Partei, meine eingeschlossen, fehlerfrei. Und das ändern wir ab Montag. Bitte gemeinsam, nach Möglichkeit, mit der wichtigsten Opposition im Bundestag.
Elegante
Überleitung. Ich bin fest davon überzeugt, wenn wir das machen, dann können wir auch den AfD-Wähleranteil wieder reduzieren.
Sonst Frau Prien, sind Sie nach den beiden Landtagswahlen jetzt schlauer, welchen Kurs die CDU zukünftig einschlagen soll, auch nicht zuletzt gegenüber der AfD, konstruktiv wertschätzen, selbst gegenüber den Grünen, wie es Boris Rhein gemacht hat. Alles andere wäre auch verwunderlich gewesen. Nach 10 Jahren, die ja schon zusammen regieren. Sie sind auch in der Regierung gemeinsam mit den Grünen unter anderem. Oder ist der Kurs der richtige, maximal anti-Grün sich aufzustellen, wie es Markus Söder gemacht hat und auch Friedrich Merz macht?
Also in den Ländern haben wir ja gute Erfahrungen damit, mit unseren Koalitionspartnern, mit allen demokratischen Parteien erstens anschlussfähig zu sein und außerdem auch gut zusammenzuarbeiten. Ich glaube auch, dass die Menschen von uns erwarten, dass wir als demokratische Parteien untereinander vernünftig miteinander umgehen und nicht, wie in Berlin die Ampel zum Beispiel, ständig miteinander streitet. Das sage ich jetzt nicht, um Ihnen irgendwie zu nahe zu treten, sondern einfach, weil das etwas ist, was die Menschen, glaube ich, als durchaus abstoßend empfinden. Und die entscheidende Währung in der Politik ist Vertrauen, Vertrauen in Lösungskompetenz. Und mein Eindruck ist, dass da, wo Koalitionspartner vertrauensvoll zusammenarbeiten, die Wähler auch eher den Eindruck haben, die packen das gemeinsam an und finden auch gute Lösungen.
Insofern ist das jetzt eine Absage an den Kurs von Friedrich Merz, der ja genau
einen anderen hat? Nein, das ist überhaupt keine Absage an irgendjemanden.
Die Hauptgegner, die Grünen und alle, glaube ich, CDU-Ministerpräsidenten, die mit den Grünen regieren, sagen, verstehe nicht ganz.
Hauptgegner in der Koalition, hat er ja gesagt. Man muss da immer, finde ich, auch genau zitieren. Ich glaube, wir sind in der CDU in der glücklichen Situation und das erlauben Sie mir. Ich freue mich natürlich wirklich darüber, dass wir ein super Ergebnis in Hessen, dass die hessische CDU ein super Ergebnis erzielt hat. Und wir gewinnen und verlieren in der CDU auch gemeinsam. Ich glaube, das ist auch mal einmal wichtig zu sagen.
Wirklich, aber kann sich Friedrich Merz den Erfolg in Hessen wirklich ans eigene Revier heften, wenn der doch anders als Boris Rhein die Grünen genau, von mir aus auf Bundesebene, zum Hauptgegner erklärt und Sie zum Beispiel, Sie hatten mich angemahnt, genau zu zitieren, wegen Ihrer, Zitat, penetrant vorgetragenen Volkserziehungsattitüde angreift. Hilft das?
Das ist eine Überspitzung, die ich so nicht wählen würde. Aber ich glaube, das ist für uns.
Aber es ist Ihr Vorsitzender.
Ja, es ist mein. Ist das unser Vorsitzender, ist auch mein Vorsitzender. Die Frage stellt sich ja im Augenblick gar nicht. Wir haben
ihn gewählt. Doch, die stellt sich Ihnen wahrscheinlich jeden Tag.
Wir haben für 2 Jahre den Vorsitzenden und den Vorstand gewählt. Und deshalb beschäftigen wir uns nicht mit der Frage. Ich meine, die Grünen oder die SPD beschäftigen sich ja heute Abend auch nicht mit der Frage, ob bei so einem Wahlergebnis der Vorsitzende, die Vorsitzende oder der Kanzler noch der Richtige ist. Also insofern, nee, das ist. Diese Frage stellt sich für uns im Moment gar nicht, sondern wir sind froh darüber, dass wir uns sowohl in der Opposition in Berlin erneuern als auch in den Ländern, dass wir gute Ministerpräsidenten haben, dass wir in der Lage sind, wirklich überzeugend Wahlen zu gewinnen. Und insofern ist das für die CDU heute eigentlich ein guter Tag.
Aber Alexander,
ich meine, dass der Herr Merz Ihren Ministerpräsidenten ja zu einer Einzelstimme erklärt hat. Das ist jetzt auch nicht gerade ein Zeichen davon, dass die Einigkeit in der Union Eierpopeia
ist. Aber Leute, ich meine, Sie haben heute Abend die schlechtesten Wahlergebnisse eingefahren.
Und ich habe nicht schön geredet.
Naja, das stimmt. Warum kümmern wir uns denn nicht mal gemeinsam darum, wie wir die AfD, die Begeisterung der Menschen für die AfD kleinkriegen? Wir
reden nur zu verprügeln. Deshalb, ich hatte ja gefragt.
Da geht es ja genau um die Frage, ob mit den Provokationen.
Ja, genau. Sie sind schlauer geworden
ja,
in Ihrem Kurs. Wie geht der Kurs?
Ja, es geht darum, den Menschen zu zeigen, dass man Lösungen hat für die Probleme, die sie bewegen. Und es zu leugnen, dass die Menschen Migration für eines der entscheidenden Absolut. Themen halten, das halte ich wirklich für total kurzsichtig. Wir müssen den Leuten sagen, ja, wir hören euch zu. Das heißt nicht, dass man auf den Rattenfängern auf den Leim geht und jetzt mit den ganz einfachen Lösungen kommt. Aber man muss doch den Leuten zugestehen, dass sie das als zentrales Thema in unserem Land im Moment wahrnehmen, neben dem Thema wirtschaftlicher Abschwung ab. Sie haben es natürlich so recht angesprochen. Natürlich auch ist die Frage der Abstiegsängste auch ein Thema. Die Frage, wie schaffen wir das mit der Klimaneutralität? Ja, wie schaffen wir das, mit steigenden Strompreisen umzugehen? Wie schaffen wir das, mit Inflation umzugehen? Das sind alles Themen, die Menschen bewegen. Und darauf müssen die Antworten gegeben werden. Und offensichtlich ist es der Ampel nicht gelungen, die Antworten zu geben. Sonst wären diese Wahlergebnisse heute Abend ja anders ausgefallen.
Gelingt es dem Vorsitzenden der CDU, da einen Weg vorzugeben, der funktionieren kann? Ich hatte ja gesagt, Boris Rhein hat es genau ganz anders gemacht als Markus Söder.
Weiß ich gar nicht.
Welcher Kurs funktioniert da nun besser?
Warum ist jetzt der heutige Abend ein Anlass, um über irgendwas zu reden, was Friedrich Merz angestellt hat? Die Union hat beide Wahlen gewonnen und der in München, der Konkurrent von Merz ist, hatte einen schlechten Abend. Also was genau hat Friedrich Merz jetzt wieder angestellt, dass wir alle über ihn reden?
Müssen Sie
und
ja
auch
nicht.
Auch diese Grafik, die Sie hatten, hat doch gezeigt, dass Leute von allen Parteien zur AfD gehen. Sie hatten doch die ganzen Zahlen, sogar von den Grünen und von der FDP und der SPD.
Die meisten
mehr
von der SPD.
Also,
ne?
Also auch diese Theorie.
Können wir einmal über diese Zahlen
sprechen? Merz müsste ganz alleine irgendwas machen, um die... Also irgendwie die AfD, also das, ich verstehe gar nicht, wie man immer darauf kommt. Wenn das im Bund so ausgeht wie heute Abend in Hessen, dann ist der Kanzler. Und aber, wenn nächste Woche gewählt wird, ist er auch Kanzler,
die weil er die stärkste Kraft ist. Hessen miteinander vergleichen. Und wenn das wir uns die Wählerwanderung ansehen, dann sehen wir durchaus einen signifikanten Unterschied. Herr Söder, der sich, wenn ich das mal so sagen darf, durchaus gegenüber der extremen Rechten geöffnet hat und versucht hat, am rechten Rand zu fischen, mit deutlich rechtspopulistischen Aussagen in diesem Wahlkampf, hat ganz kräftig Wähler an die AfD verloren.
Entschuldigung,
Herr Rhein, der das in Hessen nicht gemacht hat, hat insbesondere... hat wenig Wähler an die AfD verloren. Da hat vor allen Dingen die Ampelparteien haben an die AfD verloren. Wenn sich die Zahlen angucken, sieht man das sehr deutlich. Also wenn wir über die Rolle der CDU dafür sprechen wollen, wie stark die AfD abschneidet, dann müssen wir uns das angucken. Dann sieht man, ein eher rechtspopulistischer Wahlkampf der CDU führt zum Erstarken der AfD. Ein eher mitteorientierter Wahlkampf der CDU, wie in Hessen, führt dazu, dass die Ampel zwar verliert, aber nicht, dass die CDU ihre meisten Stimmen an die AfD hat.
Sorry, Frau Deitlof, das ist schon ein wichtiger Unterschied. Das ist wirklich, also bei aller Wertschätzung. Markus Söder hat doch keinen rechtspopulistischen Wahlkampf geführt. Der hat sich doch ganz knallhart abgegrenzt. Entschuldigung, jetzt lassen Sie mich bitte ausreden. Knallhart abgegrenzt von der AfD. Das macht er immer wieder. Also das ist einfach nicht richtig.
Okay,
und Boris Rhein und die hessische CDU vertritt durchaus im Bereich der inneren Sicherheit zum Beispiel sehr konservative CDU-Positionen. Er hat die gleichen Positionen wie Friedrich Merz vertreten in Sachen Migrationspolitik. Genau die gleichen Positionen. Der einzige Unterschied, und der ist sicherlich wichtig, ist die Frage, wie hat man respektvollen Umgang miteinander zu den Grünen. In Hessen ist das der Koalitionspartner, mit dem man seit vielen Jahren zusammenarbeitet. Selbstverständlich hat man da ein anderes Verhältnis zueinander als im Bund, wo natürlich die Zuspitzung eine andere Rolle spielt. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen. Ich finde so manches Mal auch Aussagen von Friedrich Merz, die würde ich so nicht tätigen. Darum geht es aber gar nicht. In der Sache ist es so, wir haben auch in Hessen eine CDU, die Positionen vertritt, die sich von denen von Friedrich Merz gar nicht absetzen. Und ich finde das wirklich absurd, dass wir jetzt wieder über Friedrich Merz diskutieren heute Abend, anstatt darüber zu diskutieren, warum hat eigentlich die Ampel das Vertrauen der
Menschen. Wir haben über einen Kurs diskutiert, über einen antipopulistischen, populistischen, sonst wie Kurs, einen Kurs gegen die Grünen, nicht gegen die Grünen. Das finde ich hochinteressant nach diesem Wahlkampf, denn das war eine der Besonderheiten dieses Wahlkampfs, sowohl in Hessen als auch in Bayern, wo Sie, Herr Özdemir, das im Übrigen auch leidvoll erfahren haben, was da abgegangen ist gegen die Grünen, das darf man ja mindestens mal sich angucken. Absolut. Und unter Demokraten Absolut. Auch kolossal daneben finden, oder? Erzählen. Total.
Ja, ich war in einem Bierzelt mit 2500 Leuten, die zuhören wollen. Und einige hundert Leute mit Trillerpfeifen haben versucht, das zu verhindern. Gut, das gehört so dazu. Ich war mal Handballtorwart. Ich nehme das irgendwie mit Fassung. Aber dass draußen Steine verkauft wurden. Ja,
furchtbar.
Zum Kauf angeboten wurden. Und dass der bayerische Ministerpräsident und die führenden Politiker es nicht schaffen, einfach mal zu sagen, das gehört sich nicht. Das ist nicht Freistaat Bayern. Sondern stattdessen sagt, die Grünen haben das Gen vom Freistaat nicht. Für mich ist doch selbstverständlich, wenn irgendjemand aus dieser Runde und inklusive der AfD angegriffen wird, ist es ein Angriff wie auf mich. So dieser Grundkonsens, dass der aufgekündigt wird. Ich gebe Ihnen mal ein praktisches Beispiel vom bayerischen Ministerpräsidenten. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung macht ja immer, Schleswig-Holstein setzt die beispielsweise um, der Freistaat auch, Empfehlungen, wie Kantinenessen sein soll, wegen Gesundheit. Da diskutiert irgendein Mitarbeiter, ob 10 Gramm ausreichend wären. Der bayerische Ministerpräsident sagt, Cem Özdemir, nicht die DGE, ein Mitarbeiter, sondern Cem Özdemir fordert 10 Gramm Fleisch am Tag und behauptet es. Ich meine, ja, ist das C Folklore oder hat das auch was damit zu tun, das C im Namen, du sollst kein falsches Zeugnis nehmen wider deinen Nächsten. Ich komme aus einer säkular-muslimischen Familie, aber ich habe im evangelischen Religionsunterricht gelernt, dass man sich an die Spielregeln hält, dem anderen die Würde nicht abspricht, dass man einfach die Grundregeln des Anstandes berücksichtigt. Ich bin fest davon überzeugt, das wird uns wahnsinnig helfen gegenüber den Gegnern der Demokratie. Aber wenn wir einfach anständig miteinander umgehen, übrigens gehört zum Anstand auch dazu, dass die anderen nicht immer Unrecht haben, die eigenen nicht immer Recht haben. Ich sage nicht immer, die Grünen haben Recht und die CDU, SPD oder FDP haben immer Unrecht. Das wäre ja Quatsch. Aber wenn wir so anfangen zu reden, ist das, glaube ich, die halbe Miete.
Aber ehrlich gesagt, habe ich genau das empfunden in den letzten Wochen immer wieder, als es Stimmen gab bei den Grünen oder bei der SPD, als immer wieder gesagt wurde, die CDU die und die Mitglieder der CDU wollen in Richtung AfD sich bewegen. Das empfinde ich übrigens als genauso wirklich nicht nur beleidigend, sondern das trifft mich im tiefsten Mark. Und deshalb finde ich, und das können wir gerne heute Abend miteinander hier verabreden, wir müssen damit aufhören.
Wissen Sie, dass ich Sie mal in Schutz genommen habe, als Ihnen der Rassismusvorwurf gemacht?
Ich habe Katja Schulz auch in Schutz genommen und habe mich sofort mit ihr solidarisiert, als dieser Angriff auf sie erfolgte. Das gehört sich auch so unter Demokraten. Aber bitte, aufhören damit zu versuchen, den anderen zu diskreditieren. Das wäre, wenn wir das als Konsequenz des heutigen Abends mal festhalten würden, das wäre schon ein echter Fortschritt.
Was aber passiert ist auf der Strecke eines anti-grünen Wahlkampfs, wo sich die AfD, die Freien Wähler, auch die CSU in Bayern ja doch einig war, ist, dass die Grünen, glaube ich, was verloren haben. Eventuell durch eigene schlechte Politik oder aber durch die Zuschreibungen, die sie bekommen haben. Was sich herausgestellt ist, ist jetzt, dass die meisten Menschen, können wir uns in der Grafik anschauen, tatsächlich die Grünen doch wieder als die Verbotspartei empfinden, die sie nicht mehr sein wollte, die den Menschen sagt, wie sie zu leben haben. In Bayern sagen 62%, die Grünen wollen uns vorschreiben, wie wir zu leben haben. In Hessen sind es 55%. Was ist da passiert, Herr Özdemir, wenn gleichzeitig, und das ist eventuell für Ihre Partei noch bitterer, rauskommt, dass die Kompetenzzuschreibung in der Klima- und Umweltpolitik nicht mehr bei Ihnen gesehen wird?
Ja, da kann man nicht einfach zum Alltag zurückkehren, das ist doch klar. Das hat viel mit der Heizungsdebatte zu tun, wo wir, glaube ich, es nicht gut geschafft haben, am Anfang deutlich zu machen, worum es eigentlich geht, nämlich um die Herausforderung des Klimaschutzes. Mhm. Und dass, wenn wir nicht aus den fossilen Energieträgern rausgehen, dass es dann viel teurer wird. Teurer für die Bürger, weil das Gas immer teurer wird, teurer für die Menschheit, teurer für unsere Kindheit. Das haben wir nicht gut erklärt, da waren wir schon mal besser. Und klar, da gibt es nichts dran, schön zu reden. Daraus gilt es zu lernen und es künftig besser zu machen. Die ökologische Modernisierung mit der Wirtschaft zusammen, auch das waren wir schon mal besser. Da gehen wir wieder hin und ich glaube, das ist jetzt noch früh genug, vor den nächsten Wahlen jetzt den Schalter umzulegen, daraus die richtigen Lehren zu ziehen. Aber alle miteinander haben, glaube ich, Anlass dazu, jetzt heute Abend selbstkritisch zu sein und zu schauen, was wir besser machen können. Wenn die eine Lehre ist, wie wir miteinander reden, ist schon mal gut. Und die zweite Lehre muss sein, Politiker werden dafür gewählt, dass sie nicht immer erst mal erklären, wofür sie nicht zuständig sind, sondern dass sie Probleme lösen. Hm. Und wir haben einen Regierungsauftrag, den setzen wir nur in Teilen gut um, weil wir eben uns vor allem miteinander beschäftigen, immer erklären, was der andere schlecht macht. Und wenn wir das schon mal besser machen würden, wäre es auch schon mal sehr gut.
Hilft es da, dass die FDP in großen Schwierigkeiten ist, auch bei dieser Landtagswahl? In ein Parlament kommt sie vielleicht noch rein, aus dem anderen ist sie raus, Bayern nämlich?
Na, die FDP hat erkennbar ein Riesenproblem. Die hat in der Ampel zwei Strategien versucht. Das eine ist, mit Grünen und SPD Gemeinsamkeiten zu suchen. Die wurden in einer Gesellschaftspolitik gefunden, die keine Mehrheit in der Bevölkerung hat. Und hat die FDP bei den Wahlen unter die Wasserlinie gedrückt. Und jetzt versuchen sie es mit dem Gegenteil. Jetzt sind sie ja die bessere Opposition. Also ich meine, die FDP hat eine Woche vor der Wahl gesagt, die Grünen sind in der Migrationspolitik ein Sicherheitsrisiko.
Ja, der Generalsekretär.
Die deutlich härtere Kritik als die Union. Ja, so. Und erkennbar hilft das der FDP auch nicht. Nur, das ist ja das Spezialproblem, da kann Herr Lindner sich einen Kopf haben. Aber ich finde wirklich, wir sollten in der Diskussion auch mal glatt ziehen. Was Sie gesagt haben, Markus Söder hat sich im Wahlkampf nach rechts extrem geöffnet. Das stimmt nicht. Er hat nach der Aiwanger-Affäre, wo ich mir eine andere Entscheidung hätte vorstellen können, hat Markus Söder die Vertreter der jüdischen Gemeinde angerufen und gefragt, ist das okay so, geht ihr da mit? Und Charlotte Knobloch hat gesagt, der Ministerpräsident ist unser Schutzpatron. Markus Söder hat gesagt, der Artikel 16a im Grundgesetz, darüber wird nicht geredet. Mhm. So, wenn das eine Öffnung nach rechtsextrem ist, das sollten wir nicht sagen. Das ist einfach falsch. Und auch das, finde ich, das mit den Steinen, da haben Sie recht. Und es gibt einen Ton gegenüber den Grünen, der einfach ungehörig ist. Aber was ist denn mit Annegret Kramp-Karrenbauer gemacht worden im Wahlkampf? Wie ist die denn dargestellt worden? Mit Armin Laschet, der plötzlich sonst wie rechts war. Und Friedrich Merz kann doch machen, was er will. Im Bundestagswahlkampf wird Friedrich Merz als rechtsaußen gezeichnet. Die Kampagnen laufen doch schon. Und die CDU könnte auch Mutter Teresa aufstellen und sie würde als rechtsaußen. Mhm. Und das ist ein Unglück, weil es nämlich echte Rechtsaußen gibt. Und man sollte sich ampelseitig und vor allen Dingen grünseitig besinnen und differenzieren und sagen, wir finden die CDU blöd, weil jetzt haben wir 6 Argumente, aber nicht ständig CDU, manchmal übrigens auch FDP mit AfD in einen Topf rühren. Das ist kontraproduktiv, das ist falsch.
Frau Deitloff, ja, vielleicht bin ich das falsch verstanden. Korrigieren. Das sollte ich tatsächlich gesagt haben, nach rechtsextrem würde ich das gerne zurücknehmen, denn dann hätte ich mich falsch ausgedrückt. Ich habe gesagt, rechtspopulistischen Wahlkampf gemacht zum Teil. Und das hat er zum Teil gemacht. Und ganz ehrlich, die Strategie, die Grünen als politischen Feind darzustellen, und das hat er gemacht, wenn er gesagt hat, die Grünen haben kein Bayern-Gen, mit den Grünen kann man nicht regieren. Ich glaube, sie haben sich in Berlin nicht bewiesen. Und was habe ich nicht alles gehört? Dann ist das ein Problem, weil natürlich die Freien Wähler und auch die AfD, wenn Sie sich das bitte angucken, was macht die AfD, was machen die Freien Wähler? Sie geben die Grünen als politischen Feind aus.
Aber schauen Alles Sie, die Aussage mit den Republik Grünen kann man nicht regieren, muss sagbar bleiben im demokratischen
Spiel. Das muss sagbar bleiben, natürlich. Aber wir haben doch einen Kontext und eine Atmosphäre und auch Aussagen in diesem Wahlkampf gehabt, die doch weit darüber hinausgehen als das, was sagbar sein muss. Und das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Und es ist ganz deutlich, wenn man sich den CDU-Wahlkampf in Hessen versus den in Bayern anguckt, dann war der CDU-Wahlkampf in Hessen an der Mitte orientiert. Das heißt nicht, und das will ich überhaupt nicht sagen, dass nicht die CDU in Hessen ganz ähnliche Positionen vertritt wie beispielsweise Friedrich Merz. Darum geht es mir überhaupt nicht. Mhm. Sondern es geht mir wirklich um die rhetorischen Aussagen, die getroffen worden sind in diesem Wahlkampf. Und das war ein Problem. Und darüber müssen wir eben auch, also dieses, wie gehen Parteien miteinander um? Ich halte das für die zentrale Frage. Wir reden über die Verrohung des politischen Diskurses und tun immer so, als wäre das ein Phänomen der sozialen Medien oder irgendwelcher Menschen mit niedrigem Bildungsgrad. Es ist auch ein Problem politischer Eliten und wie sie übereinander sprechen, sich nicht mehr als Gegner wahrnehmen, sondern sich als Feinde markieren. Welchen Satz fanden Sie denn
in diesem Wahlkampf so roh?
Bitte entschuldigen.
Welchen Satz fanden Sie denn so roh?
Ich fand zum Beispiel den Satz zu sagen, dass die Grünen kein Bayern-Gen hätten, das sprach direkt auf die Strategie der AfD und der Freien Wähler an.
Herr Alexander, das ist auch bei Markus Söder schwierig, weil er manchmal am Tag mehrere Positionen hat. Ich habe irgendwann mal aufgehört, Markus Söder zu kritisieren.
Ich würde total gerne Markus Söder kritisieren. Ich habe ganz viel dazu recherchiert und geschrieben. Nur ich finde wirklich, man darf Leute nicht ausbürgern demokratisch. Da sind wir wieder am Anfang der Diskussion, die einem politisch nicht in Kram passen. Und auch Boris Rhein hat zum Beispiel eine Koalitionsaussage für seinen langjährigen Koalitionspartner, die Grünen, bewusst vermieden. Aber das ist auch eine Legende, dass man nur das CDUler besonders Grün werden müssten. Volker Bouffier, der das Schwarz-Grün mal erfunden hat, war der knochigste Konservative von allen.
Ich glaube, Alexander, das verlangt doch niemand. Ich glaube sogar, ich würde mich freuen,
finde ich auch nicht, dass man immer gleich eine Wahl
würde, einen Teil der AfD-Wähler zurückzuholen und zu gewinnen für unser Land.
Sorry, aber jetzt irgendwann muss man sich da mal entscheiden. Ne? Also das ist ja, die CDU ist die, oder die Union muss die AfD alleine bekämpfen. Das höre ich ständig aus dem linken Spektrum. Dann ist aber das Problem, dass die Union sich dem Rechtspopulismus öffnet, aber dann heißt es wieder, aber ihr könnt, ihr sammelt die bitte wieder mal ein da bei der AfD.
Also das habe ich doch nicht gesagt.
Ja,
das
aber
ist
ja
das erklärte
dann,
Ziel Ihres Fraktionsvorsitzenden. Und ich sage doch gerade, ich würde mich freuen, wenn das schaffen würde. Ich würde mich freuen, das wäre gut.
Aber Tatsache ist ja auch, und das wissen Sie, Frau Deitloff, ja noch besser, können uns das noch besser erklären, der Rechtspopulismus ist ein Phänomen, kein deutsches Phänomen, das ist ein europäisches, wenn nicht sogar weltweites Problem. Das ist eine Reaktion der Menschen auch auf die zunehmende Komplexität unserer Lebensverhältnisse und jetzt so zu tun, als sei das ein Versagen der Union, dass sie das nicht schafft, den Rechtspopulismus in Deutschland zu verhindern, das ist, glaube ich, einfach nicht mehr zeitgemäß.
Abarbeiten, was ich nicht gesagt habe, sondern ich habe auch Robin Alexander gesagt, weil er sagt, wir würden die Union ständig kritisieren. Ich will es einfach nochmal on the record sagen.
Machen Sie aber nicht, weil nicht verdächtigen Sie sie nicht, ein AfD-Klon zu sein.
Die Union hat eine andere Aufgabe und die ist wichtig in unserer Demokratie. Ja. Geht es noch deutlicher?
Nee, da sind wir uns ja einig.
Absolut, da sind wir auch im Kern angekommen. Wir müssen doch alle zusammenarbeiten auf den verschiedenen Ebenen. Wir haben ja alle möglichen Koalitionen in den Ländern und im Bund zusammen und arbeiten zusammen. Und es geht doch aber um die Frage der Strategie. Und da ist eben die Frage, ob man rechtspopulistische Äußerungen, ob man da mal Anleihen macht, weil man hofft, dass man dann damit Stimmen gewinnt. Und doch oft genug jetzt schon die Erfahrung gemacht hat, dass diese Äußerungen die Wähler nur in die Arme der AfD treiben. Immer steigen dadurch nur die Zustimmungswerte. Markus Söder hat bei der letzten Landtagswahl von Asyltourismus gesprochen und hat gemerkt, was er damit angerichtet hat und hat sich fürderhin von solchen Aussagen ferngehalten. Und das ist eben genau der Fehler, dass man mit solchen Anleihen in der Sprache der AfD sich die Demokratie zurückholen, hat Aiwanger gesagt, der Sozialtourismus. Auch die Zahnarzttermine sind uns im Bundestag von AfD-Vertretern schon vorgetragen worden. Anleihen bei der AfD zahlen nur bei der AfD ein. Und das ist was wir als demokratische Parteien, Entschuldigung, wenn ich den Begriff noch mal verwende, aber ich halte ihn für richtig, was wir uns gemeinsam auch deutlich machen müssen. Es hilft und es lohnt nicht, Anleihen bei denen zu machen.
Erstens, Markus Söder, also dass ich den jetzt Markus Söder verteidigen muss, ist echt super. Aber Markus Söder hat sich klar und also
das habe ich ja gesagt,
er hat es verstanden. Von der AfD abgegrenzt. Und Markus Söder hat ja, also das, was er an Rechtspopulismus, was Sie ihm da vorhalten, das ist ja eher ein Spielen mit der bayerischen Lebensart. Und ich
glaube, Frau Brin, ich habe das Gegenteil gesagt. Nee, ich habe gesagt, er hat es verstanden. Er hat es verstanden, hat es gelassen.
Ja, aber dann weiß ich gar
Frau Deidelhoff darf auch was anderes sagen als Frau Esken.
Absolut. Aber Sie haben ja auch gesagt, spielen mit rechtspopulistischen Narrativen, das zahlt nur bei der AfD ein. Da bin ich übrigens bei Ihnen. Aber man darf auch nicht alles, was in einem Wahlkampf gesagt wird, gleich als rechtspopulistisches Narrativ brandmarken, nur weil es einem nicht gefällt. Ich glaube, das ist
Außer wenn die es schon gesagt haben.
Ich glaube, wir müssen zwei Sachen machen. Zum einen müssen wir schauen, dass wir keine Sprache benutzen, die den Eindruck erweckt, da ist ein riesiges Problem, aber wir kriegen es nicht gelöst. Das ist ein Aufruf,
das stimmt,
außerhalb des demokratischen Spektrums zu wählen. Das Zweite ist, wir dürfen aber auch nicht das Gegenteil machen, dass man Probleme nicht benennt, weil man denkt, darüber darf man nicht reden. Auch das zahlt bei den Rechtspopulisten ein. So, und in diesem Spannungsverhältnis bewegen wir uns. Und ich glaube, der heutige Wahlabend ist ein kleiner Hinweis darauf, was uns blühen könnte nächstes Jahr, wenn wir die Zeit bis dahin nicht nutzen.
Darf ich ein Beispiel
vielleicht auch meine erste...
Ich bin gleich fertig und dann können Sie alles sagen. Es ist eine Mischung im Prinzip aus Ordnung und Humanität. Wir brauchen auf der einen Seite Humanität. Wer in Not ist, braucht unsere Hilfe. Das stärkt unser Grundgesetz. Das hat was mit unserer geschichtlichen Erfahrung zu tun. Sozialdemokraten wissen das besser wie alle anderen. Und auf der anderen Seite ist aber auch klar, dass die Leute sagen, wenn ihr Leute ins Land lasst, aber die Schulen nicht funktionieren, die Kita-Plätze nicht da sind, ihr die Sicherheit nicht gewährleisten könnt, dann haben wir ein Problem, da geht die Akzeptanz flöten. Und das ist unser verdammter Job, das hinzukriegen.
Kriegt die Ampel die Kurve noch? Herr Özdemir hat am Anfang dieser Sendung gesagt, er erwartet nach den Kölner Vorfällen, dass die Samthandschuhe im Umgang mit den Islamverbänden ausgezogen werden. Mhm. Wer das nicht glaubt, kann der Sendung zurückspulen im Internet.
Jetzt noch nicht, weil wir live sind.
Genau. Und übrigens, ich habe das auch schon früher gesagt.
Wenn das ein Unionspolitiker
gesagt hätte,
dann wäre aber was los gewesen. Mhm. So, und das ist ein Problem, weil weder ist der Herr Özdemir AfD, noch wäre es der Unionspolitiker, der das sagt. Und man kann auch sagen, was er sagt, ist falsch, die Islamverbände machen irgendwas richtig. Aber diese Idee, Dinge rauszudrängen, hilft niemandem.
Alexander, ich sage das seit Jahren, nur leider hört keiner drauf. Ich sage das gegenüber meiner Partei, ich sage das gegenüber in Nordrhein-Westfalen, war es die CDU mit der FDP zusammen, die einen Staatsvertrag machen wollte. In Rheinland-Pfalz war es meine Partei mit der SPD und mit der FDP zusammen. In Hamburg ist es die SPD mit den Grünen zusammen. Es sind alle Parteien, die in dieser Frage eine unbeschreibliche Naivität haben, die mich in den Wahnsinn treibt, weil wir die falschen Leute belohnen, die unserem Land den Mittelfinger zeigen und die sich zu unserem Land bekennen, die lassen wir im Stich.
Es geht auch noch weiter. Also ich meine, was jetzt in Europa gemacht wird, diese Lager an der Grenze, wo Leute, die keine große Aussicht haben auf Asyl, erstmal ein halbes Jahr festgehalten werden. Das ist der alte Plan von Seehofer. Als Seehofer den vorgestellt hat, grün und rot, ganz schlimm, Lager, Knast, Freiheitsberaubung, jetzt machen sie das. Und das kann ja immer noch falsch sein. Jeder kann dazu ja eine Meinung haben, wie er möchte. Aber Vorschläge aus der politischen Mitte und auch aus der rechten Mitte, die zur Mitte gehört, immer nach rechts rauszurücken, hilft keinem.
Und Humanität und Ordnung übrigens, das wissen Sie, das ist der Titel unseres Papiers, das wir im Februar vorgelegt haben, das Friedrich Merz vorgelegt hat mit der Fraktion. Wenn wir uns darauf verständigen können, dann würde ich sagen, dass wir morgen legen
war
wir...
war mein Vorschlag
sorry, bei dass den wir morgen mal anfangen, dass wir
leider
morgen,
nicht einigungsfähig
war. Mal morgen loslegen und mal überlegen, wie wir über die demokratischen Parteien hinweg einen Konsens finden im Bereich der Migrationspolitik. Das wäre jetzt der richtige Weg. Das wäre die richtige Konsequenz aus diesem Wahlamt.
Wird das gemacht?
Auf jeden Fall. weil wir ja der Bundeskanzler bei seiner Rede über den Deutschlandpakt bereits beide Hände ausgestreckt hat, nicht nur in Richtung Opposition im Bundestag, sondern vor allem auch in Richtung der Länder. Dort wird auch schon gesprochen, weil es nicht in Deutschland nicht nur darum geht, in Ordnung in die Migration zu bekommen und natürlich Humanität dort drin auch zu erhalten, sondern es geht auch darum, dass wir in den anderen wichtigen Dingen, die wir zu tun haben, gerade in Infrastrukturentscheidungen und anderen vor allem die unterschiedlichen Ebenen betreffenden Fragen, schneller werden, einfacher werden. Stichwort Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung, übrigens auch ein Begriff, der schon in vielen Koalitionen, wo ich auch mit beteiligt war, in Teilen getragen wurde, aber nicht umgesetzt. Und wir wollen jetzt endlich über die Ebenen hinweg es hinbekommen, dass Bund, Länder, Kommunen so zusammenarbeiten, dass wir in den wichtigen Themen, in den Infrastrukturthemen, in den Gerechtigkeitsthemen vorankommen gemeinsam.
Aber das Papier zur Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung liegt seit einem Jahr, das liegt das Eckpunktepapier vor, da ist nichts geschehen. Und auch aus Angebot vor 33 oder 34 Tagen zum Deutschlandpakt, also bisher hat bei uns in der CDU-Zentrale noch keine Antwort.
Ich habe jetzt gerade viel Selbstkritik an uns geübt.
Das ist aber nicht richtig, Herr Merz war bereits im Kanzleramt zu diesem Thema, Frau Breen. Das höre ich jetzt heute Abend zum fünften Mal, dass der Kanzler dieses Gespräch verweigert. Dabei war Herr Merz schon da.
Also aber wir haben in Deutschland mittlerweile, wenn ich was sagen darf, wir haben in Deutschland mittlerweile 10 Monate LNG-Terminal, während wir bis vor kurzem 7 Jahre für ein Windrad brauchten. Und da geht die Reise
genau. Ja. Migrationspolitik, ein Thema, auf das sich offensichtlich dann die unterschiedlichen Parteien einigen wollen und damit vielleicht ein großes, bedrückendes, für viele Menschen sie besorgendes Thema lösen. Denn darüber haben wir gesprochen, wenngleich ich noch nicht sicher bin, ob das dann in Europa auch alles genauso geschieht. Da gehören ja so viele Faktoren zu, die dann erstmal funktionieren müssen mit Verteilung, mit einem Piff und Puff. Das kennen wir alle übrigens auch seit Jahren, Sie besonders gut, Herr Alexander, weil Sie darüber geschrieben haben. Neben all den Krisen, die wir aber schon beschrieben haben, Frau Deitloff, die Menschen verunsichern, kommen nun auch noch die Ereignisse aus Israel hinzu. Mit der großen Furcht, dass das sich ganz leicht zu einem Flächenbrand in Nahost auswachsen könnte. Was hieße das denn? Wie könnte Deutschland das noch zusätzlich fordern, neben allem, was wir schon als veränderungserschöpfend empfinden?
Ja, also da habe ich jetzt auch keine Antwort für Sie, sondern das
ist sehr gut, dann nehme ich eine andere Frage.
Nee. Das ist tatsächlich eine weitere Krise, die man jetzt eben auch noch schultern muss. Also und nicht nur, wenn es sich zu einem Flächenbrand ausbreitet. Schon das, was wir jetzt vor uns haben, ist eine massive Krise. Und wir sehen ja auch, wie es wiederum ausstrahlt auf andere Krisen, die wir auch bearbeiten müssen. Also schon jetzt beispielsweise sind die USA gefordert und steigen auch ein in die militärische Unterstützung Israels, schicken beispielsweise Flugzeugträger in die Region und so weiter und so fort. Mittelfristig wird das aber bedeuten, dass sie kaum mehr die Ukraine in gleicher Weise unterstützen können. Und da gibt es ohnehin schon Abseitsbewegungen, das wissen wir alles. Mhm. Aber das wird sozusagen nochmal die Last für Europa, auch mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine, enorm erhöhen. Und Europa ist noch lange nicht so weit, dass es das wirklich schaffen könnte. Also von daher kommt wirklich noch mal eine ganze Schippe obendrauf. Und das eben nur für diesen Konflikt, den wir da momentan sehen. Wir wissen aber nicht, ob dieser Konflikt so bleiben wird oder ob die Hisbollah aus dem Libanon eingreifen wird und wir einen Zweifrontenkrieg bekommen oder dann über Zeit eventuell eben auch noch Syrien oder der Iran dazukommen werden. Dann haben wir den Flächenbrand und selbst das ist ehrlich gesagt nicht das einzige Problem, das wir haben oder der einzige Krisenherd. Wir haben den Westbalkan. Wir sehen, was gerade zwischen Serbien und dem Kosovo passiert. Mhm. Wir haben Armenien und Aserbaidschan, eine verheerende Situation. Das heißt, wir befinden uns momentan in einer Lage, in der die Großmächte alle auf einen Konflikt vor allen Dingen schauen, in der Ukraine, und daneben deswegen an den kleineren, schwelenden Konfliktherden sich Möglichkeitsräume eröffnet haben, wo Herausforderer jetzt einfach mal reingehen und gucken, was sie erreichen können. Das ist einfach eine brandgefährliche Situation.
Was kann Deutschland tun, Frau Esken?
Deutschland muss ähnlich wie bei der Ukraine auch wieder eine internationale Staatengemeinschaft formen, die an der Seite von Israel steht. Das ist ja, haben wir heute schon oft genug gehört, Staatsräson, die Sicherheit des israelischen Staates. Das heißt, wir unterstützen den israelischen Staat, aber wir können das nicht alleine tun. Das heißt, wir brauchen tatsächlich eine Staatengemeinschaft, die da auch sehr deutlich macht, das ist Terror, das ist blanker Terrorismus, was die Hamas da macht. Und das muss zurückgeschlagen werden.
Frau Breen, Sie sind Jüdin. Sie schauen Aber genauso interessiert natürlich und so bedrückt darauf, wie wir alle sagen, aber man solle die Unterstützung für Hilfsprojekte im Gazastreifen, so habe ich Sie verstanden, zurückfahren.
Ich bin der Meinung, aber übrigens nicht erst seit vorgestern, sondern auch habe das ja im letzten Jahr nach diesem Abbas-Auftritt auch schon sehr deutlich gesagt.
Kanzleramt, genau.
Nachdem er den Holocaust da geleugnet hat, dass man die Hilfszahlungen an die Palästinenser sowohl in Gaza als auch an die Autonomiebehörde bzw. in der Westbank, dass man die jetzt einfrieren sollte und überprüfen sollte. Und ich sage Ihnen auch warum, weil wir wissen müssen, wird damit Terror finanziert oder nicht. Aber auch werden Hass und Hetze zum Beispiel auch bei palästinensischen Kindern damit gefördert. Das ist wirklich ein Thema. Hm. Wir ziehen ja eine Generation nach der anderen dort auf, die werden dort groß, die im Hass erfüllt ist, auch auf die Nachbarn in Israel. Und dann passiert es eben, dass im Gazastreifen, wenn dort Menschen hin verschleppt werden, dass auch kleine Kinder auf diese Menschen spucken. Und das sind einfach Bilder, die kann man ja kaum aushalten.
Ja. Ich glaube,
auch Deutsche sind auch betroffen dort. Und ich finde einfach, wir müssen diesen Teufelskreis des Hasses durchbrechen. Und deshalb sind wir als Deutschland besonders, aber auch als Europäische Union gefragt, da genau hinzuschauen, was wir dort eigentlich fördern.
Das hat Svenja Schulze heute ja schon auch zugesagt, dass sie das tun wird. Das wird auch der Bundestag natürlich gut, im Rahmen der Haushaltsberatungen.
Aber soweit ich verstanden habe, gibt es keine direkte Unterstützung der Autonomiebehörde.
Nein. Sondern Projektfinanzierung.
Ja. Wir finanzieren die Zivilgesellschaft.
Humanitäre
Hilfe. Das wird man sich sicherlich immer anschauen, dass das Geld nicht da landet, wo es nicht landen darf. Auch das sollte man meines Erachtens zusammen machen. Es wird jetzt hier und da ist zu lesen, es ginge um die israelische Regierung, um die geht es hier nicht. Sondern es geht um das Land, um den Staat Israel, um seine Existenz. Und das ist deutsche Staatsräson. Ich will das auch noch mal sehr deutlich sagen. Wer Bürger dieses Land wird, und zwar egal, ob die Vorfahren schon immer hier gelebt haben oder zugewandert ist, das ist Bedingung, um Bürger dieses Landes zu werden, dass man die Staatsräson übernimmt. Und das ist das Existenzrecht Israels. Da kann es keine zwei Meinungen geben. Wer das anders sieht, hat sich das falsche Land ausgesucht. Das muss man künftig in aller Deutlichkeit gegenüber denjenigen, die kommen wollen, sagen und gegenüber denjenigen, die eingebürgert werden sollen, sagen. Und wer das anders sieht, wie gesagt, muss man eindeutig sagen, es gibt viele Länder in der Welt, das ist das Falsche.
Im Haushaltsplan, soweit ich es weiß, sind aber Gelder ja vorgesehen zur Unterstützung der beschriebenen Hilfsprojekte. Gehen die Grünen mit, dass sie sagen, bitte, das streifen wir jetzt alles?
Das schauen wir uns gemeinsam an, wie Saskia Esken gesagt hat, und werden da sicherlich eine gute Lösung hoffentlich zusammenfinden. Ich glaube jetzt nicht, dass das unser Thema ist. Unser Thema ist gerade, wie kriegt man die Geiseln raus? Unser Thema ist, wie kriegt man die Hamas zurückgekämpft? Wie kriegt man den Flächenbrand, von dem Sie gesprochen haben, verhindert? Und ich will jetzt nicht schwarz in schwarz malen, aber stellen Sie sich mal vor, der Trump gewinnt die Wahl oder jemand Vergleichbares dort und die Achse in Moskau, dann mit Washington, mit vielen weiteren autoritären Herrschern in der Welt. Vielleicht ist eine Lehre jetzt auch, die wir aus der Ukraine uns eigentlich versprochen hatten gegenseitig, dass wir nicht mehr wegschauen, wenn Demokratien unter Druck sind und autoritäre Herrscher stärker werden. Ob uns das jetzt bei Bergkarabach mit Armenien, Aserbaidschan gelungen ist, da kann man ein sehr großes Fragezeichen machen. Also wir machen immer noch den Fehler, dass wir Demokraten und Demokratien verraten und der andere hat halt viel Öl oder Gas in dem Fall. Und die Kritik des Westens ist nicht ganz so laut, wie sie sein müsste. Das betrifft ja alle, bevor Sie jetzt sagen, ist die Regierung. Die Aserbaidschan-Connection hat, glaube ich, die heutige
Opposition
sehr stark getroffen.
Total.
Also das muss sich ändern. Es braucht ein klares Bekenntnis dazu, dass die liberalen Demokratien keine Softies sind. Weder nach innen noch nach außen.
Frau Deitelhoff, das klingt immer so toll. Sie sind Konflikt- und Friedensforscherin. Es klingt auch immer wahnsinnig toll, wenn Frau Esken sagt, Deutschland muss da eine Art Allianz bilden. Und so, was kann Deutschland denn eigentlich? Denn
ja, weniger, als man das sich vielleicht gerne ausmalt. Also wir haben immer so den Eindruck, Deutschland ist jetzt irgendwie so der Makler, der bringt sie alle zusammen und kann vermitteln. Natürlich hat Deutschland gewisse Erfahrungen auch. Deutsche Diplomatinnen und Diplomaten haben in der Vergangenheit durchaus mal erfolgreich vermittelt. Aber das ist sozusagen nichts, worauf wir wirklich setzen können. Wir können uns eingliedern in eine Allianz. Wir können deutlich machen, dass wir unterstützen wollen. Aber dabei sollte man dann auch sozusagen einen Hauch von Demut walten lassen. Mehr Möglichkeiten haben wir im Grunde genommen nicht. Das andere, was mir auch nochmal ganz wichtig ist, es ist richtig, ja, natürlich könnte man noch lauter sein, wenn Demokratien unter Druck geraten. Aber was uns Armenien und Aserbaidschan natürlich auch zeigt, ist schlicht und einfach realpolitische Gegebenheiten. Wir sind eben schon sehr stark beansprucht, beispielsweise durch das Engagement für die Ukraine. Ja, und es ist einfach sozusagen, es gibt nur eine begrenzte Zahl von Krisen und Konflikten, die wir gleichzeitig managen können. Und wenn dann plötzlich eine Stimme nicht so laut ist, dann hängt das letztlich auch damit zusammen, dass die Ressourcen nicht da sind. Das sind teilweise sehr bittere Pillen, die geschluckt werden müssen, aber das muss eben auch mal diskutiert werden. Also wofür kann man denn eigentlich was aufbringen? Auch das gehört eben zur Realität dazu.
Robin Alexander, Sie begleiten den Kanzler seitdem er im Amt ist. Vorher war es die Kanzlerin. Welchen Eindruck haben Sie? Er hat sich heute eingelassen. Er hat noch mal betont, dass es natürlich zur deutschen Staatsräson gehört, an der Seite Israels zu stehen. Aber was wir auch wissen, ist die drohende Überforderung mit zu vielen Krisen und Konflikten gleichzeitig.
Also erstmal muss man prinzipiell anerkennen, dass die Ampelregierung da in der total guten deutschen Tradition steht. Und das ist nicht selbstverständlich. Es gibt andere europäische Länder, wo gerade linke Parteien seltsame Dinge tun. Und sowohl die Grünen seit Joschka Fischer, die SPD sowieso, auch die FDP steht da völlig klar. Scholz hat einmal den Fehler gemacht, als Abbas im Kanzleramt war und gesagt hat, Israel macht 50 Holocaust am Tag. Und da hat Scholz geschwiegen und hat sich sehr darüber geärgert. Das war also ein Fehler einfach. Und
der Regierungssprecher hat es auf sich genommen.
Ja, aber Schuld. Ich glaube, das war der Kanzler selber. Und da hat er sich sehr geärgert. Und ich glaube, er hat sich auch wahnsinnig geärgert über die Documenta, wo er ja nicht hingefahren ist. Also, dass in Deutschland eine Kunstausstellung ist, wo man dann plötzlich sagt, oh, das sind antisemitische Bilder und stand aber vorher 3 Monate in der Zeitung, wollte man nicht wahrhaben. Total peinlich. So, also, aber darüber ärgert sich Scholz und darüber ärgern sich ja wahrscheinlich die anderen vernünftigen Leute in der Regierung auch. Und was Deutschland für Israel machen kann, ist nicht das Thema Waffenlieferung. Weil ehrlich gesagt, wenn die Israelis zu wenig Waffen haben, sind die ganz woanders im Problem. Wir können in internationalen Organisationen für Israel wirken. Israel wird ständig in der UNO verurteilt. Wenn Deutschland da nicht mitmacht und da sagt Veto oder in der EU. In der EU kommen immer Vorschläge, bestimmte Produkte aus Israel oder aus den besetzten Gebieten nicht mehr in der EU verkaufen zu lassen. Wenn Deutschland da in diesen Organisationen sagt, nein, das tun wir nicht. Das ist sozusagen das, was den Israelis auf jeden Fall, wenn man sie fragt, am meisten hilft.
Wäre das denkbar, Preuske?
Also ich kann mich da anschließen, kann mich da auch auf den Weg machen. Ich bin mir sicher, dass die Haltung der Bundesregierung da auch keine falsche ist und dass wir in den internationalen Gremien dann eben entsprechend wirken müssen. Ich habe ja vorher gesagt, wir müssen jetzt auch wirklich sehr deutlich machen, dass eben dieser Angriff der Hamas auch entsprechend deutlich verurteilt wird, auch in den internationalen Gremien. Das ist auch nicht selbstverständlich, denn auch da gibt es diese Stimmen, die eben dort auf der anderen Seite stehen. Wir haben heute Herrn Erdogan gehört, wie er sich eingelassen hat zum
Auch das sollte man sich
zum,
gut merken.
Zum Konflikt.
Sollte
zum
man sich
Konflikt.
Gut merken für den Umgang mit Herrn Erdogan und nicht ab Montag dann wieder zum Alltag zurückkehren. Ja. Und zwar sowohl, was den Umgang mit Ankara angeht, als auch, was den Einfluss Ankaras hier angeht. Weil wir werden hier zusammenleben.
Denn er hat
Teil
noch,
der Community,
er hat ja noch,
die Antennen Richtung Erdogan richtet.
So
und da wird
ja
das antisemitische
Gift
jeden Tag gepredigt.
Ja, er hat ja noch vor wenigen Wochen in seinem eigenen Land einen terroristischen Angriff gehabt und hat dann auch entsprechend reagiert. Und sagt jetzt in Richtung Israel, jetzt haltet mal still. Das ist wirklich sehr empörend.
Aber wichtig ist, glaube ich, auch, dass es die demokratischen Parteien in der Frage jetzt wirklich auch zusammenbleiben. Ich meine, heute hat das ja wirklich, finde ich, gut geklappt, dass es eine gemeinsame Erklärung der Parteivorsitzenden gegeben hat. Das ist schon wirklich ein wichtiges Zeichen. Aber ich finde auch bei solchen Themen wie, was passiert eigentlich auf unseren Straßen hier in Berlin, auch da, finde ich, müssen wir klar sein und müssen auch zeigen, dass wir daraus Konsequenzen ziehen. Also ich sag mal, an meinen Schulen wird es morgen natürlich einen Hinweis darauf geben, dass dieses Thema bitte zu behandeln ist, altersgerecht. Ja. Das muss Gegenstand des Unterrichtes sein, weil wir können das aus meiner Sicht nicht dulden. Ich meine, Sie haben ja darauf hingewiesen, dass wer hier leben will, der muss das Existenzrecht Israel und die deutsche historische Verantwortung anerkennen. Und das muss auch bei jungen Menschen muss das ankommen. Damit ist überhaupt keine pauschalierte Verurteilung von irgendwelchen Migrantengruppen geht damit einher. Aber wir müssen es für alle Menschen, die zu uns kommen, müssen wir das klar machen, dass das bei uns nicht geht. Und da müssen wir dann eben auch schauen, dass das auch, dass der Rechtsstaat hier handelt und da die Möglichkeiten auch ausgeschöpft werden.
Ich werde mal die Kolleginnen und Kollegen daran erinnern, wenn sie beim staatlichen türkischen Fernsehsender TRT Int Interviews geben, wo genau diese Hetze gemacht wird, wenn sie bei der Frage der Genehmigung von Moscheen beispielsweise und bei der Förderung, wo man genau weiß, wo sie hingehören, dass die alle von Ankara gelenkt werden, alle wegschauen, und zwar parteiübergreifend.
Das
ist schon so. Ich kann Ihnen die Beispiele alle nennen.
Danke für die Diskussion. Die Tagesthemen machen weiter, haben darin auch beide Themen, glaube ich, Ingo, selbstverständlich, so wie es eben Tagesthemen extra auch gemacht hat. Also jetzt seid ihr dran. Danke.
Genau, es führt kein Weg daran vorbei. Denn bevor wir gleich die neuesten Zahlen aus Bayern oder Hessen bekommen, blicken wir auch noch mal nach Israel. Inzwischen werden da mehr als 700 Opfer gemeldet, die durch den gestrigen Angriff der Hamas getötet wurden. Wie Israel da heute auf die Angriffe reagiert, das und wie gesagt mehr zu den Landtagswahlen hierzulande gleich bei uns in den Tagesthemen.
Das ist in den Tagesthemen. Tschüss und auf Wiedersehen.